Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9-Nah-Tree-Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das alte Ägypten von Captivating History ist eine populärwissenschaftliche Einführung in eine der langlebigsten Hochkulturen der Antike. Der deutsche Untertitel verweist auf den breiten Zuschnitt historische Entwicklung. Pyramiden und Tempel sowie ägyptische Mythologie werden als zusammenhängende Zugänge präsentiert. Das Buch richtet sich damit erkennbar an Leserinnen und Leser ohne vertiefte Vorkenntnisse, die einen ersten Überblick über die Welt am Nil suchen. Im Mittelpunkt steht nicht eine eng abgegrenzte Forschungsfrage, sondern die Verbindung von politischer Geschichte, religiösen Vorstellungen und sichtbaren Monumenten. Diese Verknüpfung ist sachlich sinnvoll, die Herrschaft der Pharaonen, die Versorgung durch den Nil. Der Totenkult und die sakrale Architektur lassen sich im alten Ägypten kaum getrennt verstehen. Da zu dieser konkreten Ausgabe keine belastbaren, detaillierten Inhaltsangaben vorliegen, lässt sich keine kapitelgenaue Rekonstruktion leisten. Sicher einordnen lässt sie sich jedoch als kompakter, allgemeinverständlicher Überblick, dessen Gegenstand die zentralen und weithin belegten Themen der altägyptischen Zivilisation sind. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: die historische Entwicklung Ägyptens als Rahmen für Kultur und Herrschaft. Ein grundlegendes Thema eines Führers zum alten Ägypten ist die lange historische Entwicklung vom frühen pharaonischen Staat bis zur griechisch-römischen Zeit. Für eine verständliche Einführung ist diese Zeitachse wichtig, weil das alte Ägypten keine kulturell unveränderte Einheit bezeichnet. Zwischen dem Alten Reich mit den großen Pyramiden, dem Mittleren Reich und dem Neuen Reich mit seiner imperialen Ausrichtung lagen Phasen politischer Stabilität, regionaler Zersplitterung und tiefgreifender Umgestaltung. Die Dynastien dienen dabei vor allem als Orientierung. Entscheidender ist, wie sich Macht, Ressourcen und religiöse Legitimationen wandelten. Der Pharao war nicht lediglich Staatsoberhaupt, sondern stand im Zentrum einer Ordnung, die politisches Regieren und kosmische Verantwortung verband. Die Erhaltung der Macht eines Ideals von Ordnung, Gerechtigkeit und Gleichgewicht gab königlichem Handeln religiöse Bedeutung. Zugleich war Herrschaft auf Verwaltung, Landwirtschaft und Schriftlichkeit angewiesen. Der Nil ermöglichte durch seine jährlichen Überschwemmungen intensive Landwirtschaft in einem schmalen, fruchtbaren Tal und machte koordinierte Organisation besonders wertvoll. Ein historischer Überblick sollte deshalb nicht nur bekannte Namen und Epochen aneinanderreihen, sondern erklären, warum diese Zivilisation über Jahrtausende bestand, hatte geografische Konzentration, institutionelle Kontinuität. Religiöse Bindekraft und die Anpassungsfähigkeit an innere sowie äußere Veränderungen wirkten zusammen. Zweitens: Pyramiden als Königsgräber und Ausdruck religiös begründeter Dauer. Pyramiden gehören zu den bekanntesten Symbolen Ägyptens, werden aber leicht auf ihre Größe und rätselhafte Bauweise reduziert. Im thematischen Zusammenhang des Buches sind sie vor allem als Bestandteile eines königlichen Bestattungskomplexes zu verstehen. Ihre Bedeutung ergibt sich aus Vorstellungen vom Weiterleben des Herrschers nach dem Tod und aus der politischen Stellung des Königtums. Die Stufenpyramide des Djoser in Saqqara markiert um 2700 v. Chr. Einen frühen Höhepunkt monumentalen Steinbaus. Die späteren Pyramiden von Gizeh zeigen, wie weit Bauorganisation und Ressourcenmobilisierung entwickelt waren. Eine Pyramide stand zudem nicht isoliert in der Landschaft. Zu ihrem Umfeld konnten Taltempel, Aufwege, Totentempel, Nebenbauten und Gräber für Angehörige oder Funktionsträger gehören. Gerade diese Gesamtanlage macht sichtbar, dass Architektur, Kult und Verwaltung miteinander verbunden waren. Die verbreitete Vorstellung, die Monumente seien ausschließlich durch versklavte Menschen errichtet worden, ist für die großen königlichen Bauprojekte zu pauschal. Forschung verweist auf spezialisierte Arbeitskräfte, saisonal verfügbare Arbeiter und eine komplexe Versorgung. Pyramiden vermitteln somit weniger ein zeitloses Geheimnis als konkrete historische Fragen. Wer verfügte über Arbeit, Nahrung und Material? Welche Jenseitsvorstellungen wurden baulich umgesetzt? Und wie demonstrierte der Staat seine Fähigkeit, dauerhafte Ordnung in Stein zu überführen? Drittens: Tempelanlagen als Orte des Kultes, der Ökonomie und der Maat. Neben den Grabanlagen bilden Tempel einen zweiten Schlüssel zum Verständnis des alten Ägypten. Sie waren nicht im modernen Sinn öffentliche Versammlungsräume, sondern galten als Wohnstätten der verehrten Gottheit. Im innersten Bereich stand das Kultbild. Der Zugang dorthin war in der Regel dem König und den für ihn handelnden hochrangigen Priestern vorbehalten. Die Abfolge von offenen Höfen über Säulenhallen bis zum dunkleren, abgeschlossenen Heiligtum strukturierte den Weg symbolisch und sozial. Tägliche Rituale, Reinigungen, Bekleidungen des Kultbildes, Räucherungen und Opfer sollten die Beziehung zwischen Menschenwelt und Götterwelt aufrechterhalten. Damit standen Tempel in engem Zusammenhang mit der Maat kultische Regelmäßigkeit, sollte den bedrohlichen Kräften des Chaos entgegenwirken. Ihre Funktion war aber nicht ausschließlich religiös. Große Tempelinstitutionen besaßen Land, beschäftigten Personal, lagerten Erträge und waren in regionale Wirtschaftsabläufe eingebunden. Reliefs und Inschriften an ihren Wänden stellten häufig den König beim Opfer oder im Kampf gegen Feinde dar, sie waren daher auch Bildprogramme politischer Legitimation. Ein Überblick über Tempel erklärt folglich, warum Monumentalarchitektur nicht bloß touristische Kulisse ist. Sie dokumentiert eine Weltordnung, in der religiöser Kult, staatliche Repräsentation, Schriftkultur und materielle Ressourcen eng verflochten waren. Diese Perspektive ergänzt den Fokus auf Pyramiden, denn sie rückt die fortdauernde Pflege der Götter und nicht allein das Begräbnis des Königs in den Vordergrund. Viertens. Mythologie, Götterwelt und Jenseitsvorstellungen als kulturelles Ordnungssystem. Die ägyptische Mythologie lässt sich nicht auf eine feste, überall identische Sammlung von Geschichten reduzieren. Gottheiten konnten lokale Traditionen, unterschiedliche Funktionen und wechselnde Beziehungen zueinander haben. Ein einführender Zugang sollte deshalb den Polytheismus nicht als unübersichtliche Liste von Namen behandeln, sondern als religiöses System, das Natur, Herrschaft, Tod und Wiedergeburt deutete. Besonders prägend sind Erzählzusammenhänge um Osiris, Isis, Horus und Seth. Sie verknüpfen Königsherrschaft, Konflikt, Tod und Wiederherstellung der Ordnung. Der Sonnengott Re steht wiederum für den täglichen Kreislauf von Untergang und Erneuerung. Solche Vorstellungen blieben nicht auf Mythen beschränkt. Sie beeinflussten Rituale, Königsbilder, Grabgestaltung und Vorstellungen vom Weiterleben. Der Tod bedeutete nicht einfach das Ende, sondern eine gefährdete Übergangsphase, die durch Bestattung, Versorgung, Schutztexte und rituelles Wissen bewältigt werden sollte. Dabei gab es keine vollkommen einheitliche Lehre über Seele und Jenseits. Begriffe wie Ka und Ba weisen vielmehr auf verschiedene Aspekte personaler Wirksamkeit und Identität hin. Die Verbindung von Mythologie und materieller Kultur erklärt, weshalb Texte, Amulette, Mumifizierung und Grabbeigaben so wichtig wurden. Wer die Götterwelt nur als exotische Folklore liest, übersieht ihren ordnenden Charakter. Sie bot Deutungsmuster für wiederkehrende Naturprozesse, für politische Autorität und für die Hoffnung, die Grenzen des Todes nicht endgültig hinnehmen zu müssen. Schließlich Alltag, soziale Hierarchie und Schrift hinter den Monumenten, ein ausgewogener Führer zum alten Ägypten, muss über Pharaonen und Bauwerke hinaus auf die Menschen eingehen. Die Landwirtschaft, Handwerk, Verwaltung und Kult trugen. Die Gesellschaft war deutlich hierarchisch organisiert. An der Spitze stand der König, gefolgt von hohen Beamten und Priestern. Schreiber, Handwerker, Händler und vor allem Bauern erfüllten unterschiedliche Aufgaben. Der größte Teil der Bevölkerung lebte von der Arbeit im Umfeld des Nils. Aussaat, Ernte, Lagerung und Abgaben waren an dessen Wasserregime gebunden. Daraus folgt auch, dass die spektakulären Monumente auf alltäglichen Leistungen beruhten. Auf Nahrungsproduktion, Materialtransport, Vermessung, Buchführung und spezialisiertem Handwerk. Schrift war hierfür ein zentrales Instrument. Hieroglyphen erfüllten repräsentative und religiöse Funktionen, während andere Schriften für administrative und praktische Zwecke genutzt wurden. Ihre Entzifferung im 19. Jahrhundert eröffnete der Forschung einen Zugang zu Namen, Titeln, Verträgen, religiösen Texten und literarischen Überlieferungen. Dennoch ist die Quellenlage ungleich Eliten, hinterließen mehr Texte und dauerhaftes Material als viele gewöhnliche Menschen. Funde aus Siedlungen und Gräbern helfen, diese Schieflage teilweise auszugleichen. Auch die Stellung von Frauen verdient Differenzierung. Sie war keineswegs modern gleichberechtigt. Besaß im Vergleich zu vielen anderen antiken Gesellschaften jedoch teils bemerkenswerte rechtliche und wirtschaftliche Handlungsmöglichkeiten. Das Alltagsthema relativiert daher das Klischee eines ausschließlich von Pyramiden und Königen bestimmten Ägyptens. Zusammenfassend: Dieses Buch eignet sich vor allem für Einsteigerinnen und Einsteiger, die einen zugänglichen Überblick über das alte Ägypten suchen und dabei Geschichte, Religion und Monumente nicht getrennt behandeln möchten. Sein möglicher Nutzen liegt in der Orientierung: Leser können die großen Pyramiden nicht nur als technische Wunderwerke, Tempel nicht nur als Ruinen und Gottheiten, nicht nur als Figuren eines exotischen Pantheons betrachten. Stattdessen wird nachvollziehbar, wie Königsherrschaft, Jenseitsglaube, sakrale Architektur, Nilwirtschaft und soziale Organisation einander bedingten. Für Reisende mit Interesse an historischen Städten kann dies ebenso hilfreich sein wie für Menschen, die grundlegende Begriffe und Epochen vor einer weiterführenden Lektüre einordnen wollen, im Vergleich zu akademischen Gesamtdarstellungen oder spezialisierten Büchern über einzelne Dynastien. Grabtexte oder Bauverfahren ist das Werk realistisch als breit angelegte Einführung zu positionieren. Gerade diese thematische Bündelung unterscheidet es von knapperen Chronologien und reinen Bildbänden. Pyramiden und Tempel erscheinen als Teile religiöser und politischer Systeme, während Mythologie mit Alltag und Herrschaft verbunden wird. Die Kehrseite des breiten Ansatzes ist, dass er eine wissenschaftliche Vertiefung nicht ersetzen kann. Komplexe Forschungsdebatten benötigen zusätzliche Fachliteratur. Als erster strukturierter Zugang kann das Buch jedoch sinnvoll sein, sofern man seine populärwissenschaftliche Ausrichtung berücksichtigt und einzelne Detailfragen anschließend anhand aktueller ägyptologischer Quellen weiterverfolgt. Wenn Sie unterstützen möchten Captivating History, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.